freue mich, dass ich nach einem Jahr wieder einmal in Waldbröl sein darf. Der Raum ist voll, viele Geschwister sind gekommen. Das freut mich auch, um Gottes Wort zu hören. Die Brüder haben mir am Ort Freiheit gelassen. Und der Bruder, der mit mir so telefonisch sprach, sagt: Horst, was der Herr dir aufs Herz legt, was wir für unsere Zeit brauchen. Und da legte sich mir aufs Herz der zweite Brief an Timotheus, der von den letzten Zeiten spricht, in denen wir leben. Jetzt möchte ich nur noch fragen, ob ich überall verstanden werde, auch ganz in den hinteren Reihen. Geht das?
Ja.
Dankeschön. Wir können natürlich in diesen drei Abenden den Brief nicht Vers für Vers betrachten. Da müssten wir zwei, drei Wochen zusammensitzen, dann würde das vielleicht gehen. Sondern wir wollen nur einige wesentliche Punkte dieses Briefes ins Auge fassen. Die Überschrift, die die Brüder auf diesen kleinen Einladungszettel gewählt haben für den heutigen Abend, war der Vers 13 aus dem ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Und wir wollen einmal diese Verse lesen, 13 und 14. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich möchte gleich die Überschrift für den morgigen Abend auch noch lesen. Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide bis zu Banden wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist mit ewiger Herrlichkeit. Dann noch aus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögen sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Soweit erst einmal Gottes Wort. Die meisten werden wissen, dass dies der letzte Brief ist, den der Apostel Paulus vor seinem Tod geschrieben hat. Es ist ein sehr persönlicher Brief. Er ist ja auch an eine Einzelperson gerichtet und vielleicht an denjenigen Gläubigen, der am engsten und am innigsten mit dem Apostel Paulus verbunden war. Mit seinem echten Kinde im Glauben, wie er ihn im ersten Briefe nennt, Oder hier im zweiten Briefe, der Brief ist an sein geliebtes Kind Timotheus. Wenn man diesen Brief mehrmals schon gelesen hat, und ich denke, die meisten von euch haben das schon, dann spürt man, dass dieser Brief durch eine gewisse Wehmut gekennzeichnet ist. Ein Hauch von Abschied durchzieht immer wieder diesen Brief. Er spricht hier, vor allem im letzten Kapitel, aber auch dazwischendurch immer wieder von sich selbst, von seinen Umständen. Das tut der Apostel Paulus eigentlich nur sonst im Korintherbrief, weil sie seine Apostelschaft angriffen und er dann von seinen Leiden und von seinen Übungen spricht, um zu zeigen, dass er auch darin ein Apostel ist. Nicht nur indem er Wunder tut und Offenbarungen hat, sondern auch in dem Leiden für Christus. Aber hier schildert er diese Dinge nicht, weil er dem Timotheus irgendetwas beweisen möchte, sondern weil hier ein Herz ist, das ihn versteht, das ihn lieb hat und dem er diese Dinge so ganz vertraulich mitteilen kann. Aber diesen wunderbaren Brief, den haben wir als ein Teil des Wortes Gottes nun auch in Händen. Und wir wollen sehen, was er uns zu sagen hat. Mir aufgefallen ist in diesem Brief auch, ist, dass er sehr viele Aufforderungen enthält. Wir haben einige gelesen. Halte fest, bewahre, bleibe in. Sehr viele, das sind ja eigentlich Befehle, nicht? Konkrete Befehle, was er zu tun hat. Ich kann den Jüngeren euch mal, von euch würde ich gerne die Aufgabe machen, schreibt euch mal die alle raus. Da bekommt ihr eine Liste von über 20 Befehlen, Aufforderungen, was Timotheus zu tun hat. Und dann fällt auf, wenn man die so mal alle untereinander schreibt, auflistet, dass diese Aufforderungen in gewisse Gruppen sich zusammenfassen lassen. Eine Gruppe der Aufforderungen haben wir heute Abend gelesen. Bleibe, bewahre, halte fest. Das ist das eine Thema dieses zweiten Timotheusbriefs. Es gibt Dinge, die wir festhalten sollen, die wir bewahren sollen, in denen wir bleiben sollen. Dann, ich will euch andere Worte lesen aus diesem Brief. Kapitel 2, Vers 16. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide. Vers 21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, von den Gefäßen zur Unehre. Vers 22. Die jugendlichen Lüste aber fliehe. Vers 23. Ungereimte Streitfragen weise ab. Kapitel 3, Vers 5. Er sollte sich von denen, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen, wegwenden. Von diesen wende dich weg. Mit diesem Thema wollen wir uns morgen Abend beschäftigen. Trennung. Das zweite große Thema dieses Briefes. Das ist genau das Gegenteil vom Bleiben. Das eine Thema ist festhalten, bewahren, bleiben. Und das andere Thema ist fliehen, vermeiden, weggehen, sich trennen. Dann gibt es noch ein drittes Thema. Die ersten beiden Themen oder Aufforderungskreise sind persönliche Aufforderungen für Timotheus für sein Leben, was er für sich selbst zu tun hat. Aber Timotheus hatte auch eine Aufgabe, einen Dienst nach außen. Und wenn er dann diese beiden ersten Stücke, das Bewahren und das sich trennen von allem Bösen, wenn er das verwirklichte, dann sollte er dafür Sorge tragen, dass das, was Paulus ihm anvertraut hatte, was er bewahren sollte, weitergeben sollte. Er sollte das weitergeben. Das wollen wir uns am dritten Abend mit beschäftigen. Da haben wir dann zum Beispiel diese Verse, Kapitel 2, Vers 2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an. Oder Kapitel 4, Vers 2, predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und noch einmal Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Also drei große Bereiche: bewahren für sich persönlich, abstehen von allem Bösen, Thema morgen Abend, und das dritte, das, was er bewahrte, sollte er anderen weitergeben. Und ich denke, das sind Dinge, die sind nicht nur für einen Timotheus wichtig, sondern die sind auch für uns wichtig. Paulus ist im Gefängnis zu Rom. Er ist nicht mehr, wie wir das am Ende in der Apostelgeschichte lesen, in einem selbstgemieteten Hause, angekettet an einen Kriegsknecht, aber doch in diesem Hause noch relativ frei, sodass er Besuch empfangen kann. Das war bei seiner ersten Gefangenschaft in Rom, aus der er wohl noch einmal freigekommen ist. Das sehen wir vor allem im Brief an die Philipper, wo er davon spricht, dass er sie dann auch wieder aufsuchen wird. Nein, dieser Brief ist aus der sogenannten zweiten Gefangenschaft geschrieben, wo er wohl in Kerkerhaft war, wo er in Umständen war, dass viele der Gläubigen sich schämten, ihn zu besuchen, weil er wie ein Übeltäter, wie ein Verbrecher behandelt wurde von der römischen Gewalt. Und wir wissen, dass in Vers 15, haben wir nicht gelesen, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Vermutlich ist hier unter Asien die römische Provinz Asien zu verstehen, also nicht der Erdteil Asien. So weit war das Evangelium noch nicht gedrungen, dass das bis nach China hingekommen wäre. Es ist die Provinz Asia, eine römische Provinz, deren Zentrum Ephesus war. Und wir wissen, dass Paulus lange in Ephesus gewesen ist. Und wir kennen wohl die meisten von uns den Brief an die Epheser, den er geschrieben hat, von seiner ersten Gefangenschaft in Rom aus, wo uns die höchsten christlichen Wahrheiten vorgestellt werden. Und jetzt muss er sagen, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Weil er so konsequent den Weg ging, Geschwister, so festhielt an dem Herrn Jesus. Ich habe neulich mit einem Bruder gesprochen, ist weit ab in Süddeutschland, ihr kennt ihn nicht, das ist auch gut jetzt so. Er hatte wegen Schwierigkeiten in der örtlichen Versammlung das Zeugnis verlassen. Er ging noch nicht so lange den Weg mit den Geschwistern, einige Jahre erst, schon älter, der Mann. Und dann sagte er, er kann sich einfach nicht vorstellen, dass das, wenn das von Gott ist, dass das immer kleiner wird, immer weniger wird. Das beobachtete er in den letzten Jahren, das beobachten wir alle. Es werden weniger. Das kann doch nicht sein, wenn etwas von Gott ist, dann muss das doch wachsen, muss großartig sein. Er hatte sogar gesagt, vielleicht finde ich dann nicht mal mehr einen Bruder, der mich beerdigt. Er war wohl vielleicht ein bisschen zu pessimistisch gedacht, aber das war, selbst dieser Gedanke war ihm gekommen. Es bröckelt doch alles ab. Was bleibt denn noch? Haben das manche von uns auch schon mal gedacht? Heute Abend ist der Saal voll. Ich glaube nicht, dass in Waldbröl sonst so viele Geschwister hier sitzen. Und ich komme in Esslingen auch aus einem Zeugnis, wo vor einigen Jahren noch mehr Geschwister waren. Nun, es sind nicht alle weggegangen, weil sie den Platz verlassen haben, sondern zum Teil auch weggezogen. Aber heute haben wir viele, viele leere Stühle. Und in der Woche, jetzt war noch mal eine Grippewelle gewesen bei uns da unten. Da waren wir jetzt 10 Geschwister gewesen am letzten Mittwochabend. Sind dann nur noch 2 Brüder beten und vor 10 Jahren haben noch 6 oder 7 Brüder gebetet in der Gebetsstunde. Da kommt Wehmut, ne? Das tut weh. Man fragt sich auch, Herr, was hat man falsch gemacht? Haben wir irgendwie Fehler gemacht? Will ich gar nicht ganz ausschließen. Man in der einen oder anderen Sache vielleicht nicht klug gehandelt hat. Aber es muss uns eigentlich nicht befremden, Geschwister. Dem Apostel Paulus ging es nicht anders. Ich sage das nicht zur Rechtfertigung, sondern es zeigt, Gottes Wort zeigt uns, dass das so ist. Er war ganz einsam geworden. Er sagt da zum Schluss, Lukas ist allein bei mir. Ich möchte noch so auf ein paar Personen hier zu sprechen kommen, bevor ich auf dieses Bewahren zu sprechen komme. Es gab solche und solche, nicht? In diesem Brief werden manche Namen genannt. Die sind übrigens ganz bezeichnend, wenn man die übersetzt. Vielleicht heute Abend möchte ich das nicht tun, mal vielleicht an einem anderen Abend. Diese Namen, die hier genannt werden. Griechische Namen, aber die kann man übersetzen. Die haben eine eigenartige Bedeutung manchmal. Aber da gab es welche, die auf keinem guten Weg waren. Gab es solche, die den guten Weg verlassen hatten. Dann gab es aber auch welche, die daran festhielten, Lukas zum Beispiel. Da gab es welche, die in ihrer Jugend mal ein bisschen abgekommen waren, wie ein Markus, nicht? Dem die Strapazen zu viel gewesen waren auf der Missionsreise und der dann zurückgekehrt war. Aber hier schreibt er an Timotheus, bring Markus mit mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Man kann mal abirren. Und man kann auch wieder zurechtkommen. Ein Markus war wieder zurechtgekommen. Darüber freute sich ein Apostel Paulus. Aber ich möchte einen, der nicht so bekannt ist, heute Abend mal lesen. Und zwar ab Vers 16. Und das als eine große Ermunterung auch weitergeben. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit. Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Das war nicht so einfach, den Apostel Paulus in Rom zu finden. Rom war damals schon eine Millionenstadt. Und ich vermute, dass, obwohl die römische Gerichtsbarkeit eigentlich und die römische Gesetzgebung vorbildlich waren,
so dass selbst das ganze Recht im Mittelalter auch in unseren Ländern sich stützte auf das römische Recht, von daher abgeleitet war von diesen sehr klaren Definitionen, so war doch zu der Zeit das schon ziemlich im Verfall. Und viele willkürliche Verhaftungen, vor allem von Christen, hatten stattgefunden. Und die waren irgendwo in den Gefängnissen. Und wahrscheinlich gar nicht so ganz genaue Listen, nicht? Dass man, der Onesiphorus hat nicht hingehen können zu irgendeiner Stelle, können Sie mir vielleicht sagen, wo ein Herr namens Paulus ist? Ich suche den, in welchem Gefängnis ist er? Er hat suchen müssen. Das haben wir hier gelesen. Er suchte mich fleißig und fand mich. Hat nicht eher aufgehört. Hat nicht gedacht, ach, jetzt habe ich 10 Stellen angelaufen, die mir alle nichts sagen können. Jetzt gehe ich mal wieder, hat ja doch keinen Wert. Aber die Liebe hat nicht abgelassen, es weiterzusuchen, bis er ihn gefunden hat. Und dann hat er sich seiner Ketten nicht geschämt. Aber was ich hier sagen möchte, ist Folgendes. Apostel Paulus sagt, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit. Lieber Bruder und liebe Schwester, der du ein Haus hast, der du Kinder hast, sowas lohnt der Herr dem ganzen Haus. Hier beim Onesiphorus, da sagt er, dass der Herr dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit geben will. Nicht nur ihm persönlich, sondern seinem ganzen Hause. Wie schön ist das. Und dann etwas, das mir erst so vor einem Jahr mal aufgefallen ist, das ich eigentlich nie vermutet hatte, in Vers 18, der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Wisst ihr, Geschwister, was jener Tag ist? Das ist der Tag des Richterstuhls. Jener Tag. Vielleicht ist es der Tag sogar der Offenbarung, wenn wir mit Christus offenbar werden. Der Tag, wo alles sichtbar werden wird. Aber diesem Tag, wo alles sichtbar werden wird, geht der Richterstuhl voraus. Dort empfangen wir den Lohn, der dann zu Beginn des Reiches sichtbar wird. Der Richterstuhl ist noch etwas im Verborgenen, sagen wir im Himmel. Aber der Lohn, den wir dann dort empfangen, der wird dann offenbar, wenn wir mit dem Herrn Jesus kommen. Jener Tag. Und ich habe immer früher gedacht, jener Tag, Richterstuhl. Ja, ich wusste schon, da werde ich nicht gerichtet. Das ist klar, ein Kind Gottes wird am Richterstuhl nicht gerichtet. Aber er sieht sein Leben im Lichte Gottes. Und für alles, was er für den Herrn getan hat, wird es Lohn geben. Aber was ich dort nie vermutet hätte, ist das Wort Barmherzigkeit. Dann haben wir gedacht, Barmherzigkeit ist, wenn der Herr kommt und uns heimholt. Das ist Barmherzigkeit. Aber der Richterstuhl Christi und das Offenbarwerden mit ihm, das hat was mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Hat es auch. Aber hier steht auch Barmherzigkeit. Und da denke ich an jenen Satz, den der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, am Ende, ihr habt mit mir ausgeharrt. Hatten sie das denn wirklich? Hatten sie wirklich mit dem Herrn immer ausgeharrt? Aber der Herr hat es so gesehen. Und das ist Barmherzigkeit. Er hätte auch anders sagen können. Er hat gesagt, so und so oft, ihr seid davongelaufen, als ich gefangen genommen wurde. Ihr habt mich alle verlassen. Aber der Herr sagt, ihr habt mit mir ausgehauen. Seht ihr, das ist Barmherzigkeit. Selbst am Richterstuhl Christi. Und das wird Onesiphorus auch empfangen. Das möchte ich als Trost sagen. Ach, lieber Bruder, liebe Schwester, liebes Kind Gottes, jung und alt. Wir tun nichts für den Herrn Jesus, was nicht seinen Lohn finden wird. Und selbst so etwas wie hier, dass er den Apostel Paulus besucht hat. Und dann sagt er noch, und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Ach, da kam der Onesiphorus her. Aus Ephesus. Da, wo diese Gläubigen waren, die sich alle den Paulus verlassen hatten. die sich alle von ihm abgewandt hatten. Alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Auch die in Ephesus, ja auch die. Ja, und da kam der Onesiphorus her. Ich möchte mal sagen, aus so einer Versammlung, wo man den Apostel Paulus schon so ein bisschen abgeschrieben hat. Und der Onesiphorus hatte den Apostel Paulus lieb. Es muss dem, wenn der vielleicht so die Ohren mal aufmachte und so hörte, was so die Geschwister über den Apostel Paulus meinen. Aber der ist doch zu radikal, nicht? So kann man es doch nicht machen wie der. Da siehst du doch, wo der landet. Im Gefängnis kommt man dahin, wenn man so treibt wie der. Ich weiß nicht, ob so solche Reden gesprochen wurden. Was muss das dem Onesiphorus wehgetan haben? Aber weggelaufen ist er nicht. Von Ephesus. Hat gedient dort. Wie viel er gedient hat. Lass uns nicht immer gleich, wenn nicht alle so denken wie wir, gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, gehe ich weg. Ich muss euch ehrlich zugestehen, dass sowas habe ich neulich in Bezug auf mal selbst so gedacht, ganz geschwind. Da fingen an, Grundsätze zu wackeln in örtlichen Zeugnissen. Das wurde ganz konkret in einer Sache. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das tut, dann gehe ich. Nachher haben mir diese Worte wehgetan. Die Brüder waren ganz erschrocken. Ich hätte ihnen helfen müssen, die Grundsätze wieder festzuhalten. Und inzwischen tun sie das auch wieder. Und nicht, ich gehe. Wenn ihr ein bisschen wackelt, hau ich ab. Das ist keine Art. War keine Art von mir, so zu haben. Er hat Gnade geschenkt. Aber jetzt wollen wir, ich habe das alles so ein wenig erzählt, um einzustimmen hier in diese Situation. Wie es ist. Und ich denke, es ist so, wie es heute ist, auch in unserer Mitte. Schwierigkeiten, Nöte. So, und jetzt kommt es, was dieser Timotheus, was er in solch schweren Zeiten festhalten soll. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast. Timotheus hatte einerseits von Kind auf die Schriften gekannt. Das sehen wir aus dem ersten Brief, soweit ich weiß, dass er von Kind auf die Schriften kannte. Was damit gemeint ist, ist relativ klar, das ist das Alte Testament. Es war kaum etwas, als der erste Timotheusbrief geschrieben wurde, kaum etwas anderes geschrieben vom Neuen Testament. Die Evangelien schon noch gar nicht. Einzelne Briefe des Apostel Paulus gab es schon. Aber wenn er von Kind auf, und als Timotheus meint es als kleines, von kleinem Kind auf die Schriften kannte, da war es wirklich nur das Alte Testament. Das lag in schriftlicher Form vor. Aber dann gab es noch etwas anderes, was wir nämlich hier haben. Vers 13, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast. Das kann ich niemals sagen. Ich darf heute Abend niemals sagen, haltet fest das Bild gesunder Worte, die ihr von mir gehört habt. Das kann heute kein Mensch mehr sagen. Denn das, was der Apostel Paulus gepredigt hat und gesagt hat, war direkt inspiriert. War zum Teil Offenbarungen Gottes, die er weitergab. Und das tut heute niemand mehr. Nein, was wir tun müssen, ist dasselbe tun wie der Timotheus, nämlich diese Dinge festhalten. Wir können nie mehr zu niemandem heute sagen, du musst das festhalten, was ich sage. Das konnte nur ein Apostel Paulus sagen. Oder ein Apostel Johannes oder ein Apostel Petrus. Diese Werkzeuge, die das Wort Gottes direkt inspiriert redeten. das haben wir heute nicht mehr. Wir können also nur das festhalten heute, was schriftlich niedergelegt ist. Das Alte und das Neue Testament. Und in diesem haben wir, wobei hier jetzt in dem Vers 8,13 natürlich vor allem neutestamentliche Wahrheiten gemeint sind. Das, was du von mir gehört hast, das waren die neutestamentliche Verkündigung. Das war das Bild gesunder Worte. Das sollte er festhalten. Jetzt gab es in der Kirchengeschichte sehr früh Bestrebungen, und das nicht nur Bestrebungen, das hat man dann auch gemacht, ganz bestimmte Wahrheiten der Schrift in ein Glaubensbekenntnis zu fassen. So grundlegende Dinge, nicht? Wenn wir kommen nachher noch, halte im Gedächtnis. Jesum Christum auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nicht? Das war, ist was ganz Spezielles, was ganz Wesentliches, was man festhalten muss. Und so ganz grundlegende Dinge hat man in ein Glaubensbekenntnis gegossen. Da gibt es übrigens verschiedene in der Kirchengeschichte, die haben sich auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit, wenn man die mal so nebeneinander legt. Ich glaube an Gott, den Vater, nicht? Die in der evangelischen Kirche groß geworden sind und einen Konfirmandenunterricht durchgemacht haben, werden das vielleicht noch wissen. Ich kenne das nicht so ganz genau. Da lernt man ein Glaubensbekenntnis. Die katholische Kirche hat auch ein Glaubensbekenntnis. Das unterscheidet sich ein wenig von dem von der evangelischen Kirche. Aber das ist nicht das Bild gesunder Worte. Glaubensbekenntnis ist das, was Menschen geglaubt haben aus der Bibel, an Wesentlichem herauszulesen und in eine schöne äußere Form zu bringen. Nein, das Bild der gesunden Worte ist für uns so, wie es dasteht, nicht anders. Bevor ich etwas festhalten kann, muss ich es erst schon mal in der Hand haben. Weil was ich noch nicht in der Hand habe, kann ich nicht festhalten. Ich muss es erst in der Hand haben, dann kann ich was auch festhalten. Und es ist klar, dass damit nicht gemeint ist, ich halte die Bibel fest, nicht hier in meiner Hand. Sondern halte fest, ja womit denn? Womit bewahren wir? Mit dem Herzen. Auch mit dem Gewissen, aber vor allem mit dem Herzen. Also das Bild gesunder Worte meint zum einen erst einmal, dass es direkt das Wort Gottes selbst ist und nicht Auslegungen des Wortes. Sondern das Wort Gottes selbst, so wie es niedergeschrieben wurde. Und das Bild meint ja doch wohl auch, dass ich das Wort Gottes im Zusammenhang kenne. Ein Bild ist ja etwas Vollständiges. Und ein Gemälde wirkt erst durch die Kombination all der einzelnen Gegenstände, die in dem Bild dargestellt werden. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, dass wir dann beschreiben mussten, warum denn das Bild so gut ist. Und dann mussten wir das da auseinandernehmen, das Bild, und zum Schluss aber irgendwie auch wieder zusammenfügen und was Ganzes sehen. Und so ist das auch mit Gottes Wort. Und das geht natürlich nicht gleich. Man fängt ja irgendwann mal an zu lesen, persönlich. Wann fängt man denn an? Der Timotheus hatte von Kind auf an die Schriften gekannt. Ich denke jetzt so an die Jüngeren da, die ich da ab und zu in den Reihen sehe, so, ne? Ab 10 Jahre aufwärts vielleicht. Da könnte er schon gut lesen. Ne? Kann ja schon mit 7 Jahren lesen. Manche ein bisschen holprig noch, andere können das ein bisschen flüssiger schon. Aber ein 10-jähriger Junge oder ein 10-jähriges Mädchen sollte schon persönlich die Bibel lesen. Ja. Nicht nur, dass der Vater oder die Mutter sie liest, im Kreise der Familie, normalerweise der Vater, wenn er nicht da ist, die Mutter, sondern auch selbst. Früher, weiß nicht, ob das heute noch so ist, hat man den Sonntagsschülern, wenn sie dann aus der Sonntagsschule kamen, eine Bibel geschenkt. Ich habe also meinen Kindern vorher schon eine geschenkt. Die von der Sonderschule war dann schöner. Die haben so was Schöneres. So vom Einband her. Aber die brauchten ja die Bibel schon in der Sonntagsschule, nicht wenn sie fertig waren mit der Sonntagsschule. Wie sollten sie denn manche Fragen in der Sonntagsschule beantworten, wenn man dann nicht schon in der Bibel mal nachgelesen hat? Nein, das denke ich. Mit 10 Jahren spätestens sollte man anfangen zu lesen. Es gibt gute Hilfen für Bibelkurse, wo die Kinder ein bisschen angeleitet werden. Auch die Eltern sollten das tun. Die Kinder anleiten. Das Wort Gottes zu lesen. Wie ist es bei uns Älteren? Kalenderzettel? Tägliches Manna? Hilfe und Nahrung, Ermunterung und Ermahnung? Alles gut, alles recht an seinem Platz. Aber studieren wir das Wort auch selbst? Nicht nur, dass wir Betrachtungen von anderen darüber lesen, sondern dass wir es selbst einmal wirklich studieren. Nicht nur mit dem Verstand, auch mit dem Herzen. Das Wort studieren kann falsch verstanden werden. Fragen wir den Herrn Jesus noch: Herr Jesus, was hast du hier in der Stelle, was meinst du damit? Wie viel Zeit nehmen wir uns? Ich fahre ja ab und zu nach Rumänien. Da kenne ich in einem kleinen Ort, ganz abgelegen liegt das, ein älteres Ehepaar. Sind noch einige Jahre erst gläubig. 4, 5 Jahre gläubig. Ich würde euch gerne mal seine Bibel zeigen. Er hat sie bis dahin nicht gelesen. Aber wie die nach 4 oder 5 Jahren aussieht. Da sieht man aber, dass jede Seite umgedreht worden ist. Wenn nicht kommt, hat er eine ganze Liste von Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Und dann gehen Stunden um Stunden, dann ist Mitternacht vorbei. Völlig egal. Will alles noch wissen. Ganzes Interesse am Worte Gottes. Haben wir das noch? Wünsche ich uns allen. Es gibt natürlich eine Zeit, vielleicht so eine Ausbildungszeit, oder auch, ich denke an so manche junge Brüder bei uns, jung meine ich jetzt so zwischen 30 und 40, Top-Positionen in der Industrie, im Management. Ja, abends vor 9 Uhr sind die fast nie zu Hause. Darf ich da mal ganz offen was sagen, Geschwister, ich halte das für sehr bedenklich. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Ich halte das ein wenig für bedenklich. Was wollen Sie in dieser Welt? Viel Geld verdienen? Einen Spitzenjob haben? Der kommt nach Hause, da sind die Kinder im Bett. Dem Herrn sei Dank, dass der Herr kann Gnade schenken, dass nichts passiert. Aber er kann seinen Kindern noch über den Kopf streicheln und dann geht es Licht aus. Tag für Tag. Dann ist er müde, völlig. Haben diese Brüder, die hochintelligent sind, haben die noch Zeit, das Wort Gottes zu studieren? Ihr Jüngeren, strebt da nicht so nach den höchsten Karrieren in dieser Welt. Paulus hat nicht umsonst gesagt, haltet euch zu den Niedrigen. Da hat man doch meistens im Allgemeinen etwas mehr Zeit. Darf ich so frei das sagen? Dein Wort zu studieren. Halte fest das Bild gesunder Worte. In Glauben und Liebe
Also das Wort Gottes kann ich nur im Glauben festhalten, nicht nur mit dem Verstand. Ich kann mir vorstellen, wenn ich also nach Tübingen gehe, dort an die Hochschule und mit einem, das, ich sage jetzt Tübingen, weil das die nächste Hochschule von meinem Wohnort ist, und dort mit einem Theologieprofessor spricht, vielleicht kann der sogar passagenweise den griechischen Text auswendig. Wenn er gerade mal eine Vorlesung meinetwegen über einen Römerbrief gehalten hat, vermute ich, dass er den ganze Kapitel vielleicht den griechischen Text hersagen kann. Hat er dadurch das Bild gesunder Worte festgehalten? Wenn es kein Gläubiger ist, kann er das gar nicht. Hat den Bibeltext im Kopf meinetwegen gespeichert, sogar in der Ursprache. Aber festgehalten? Im Glauben sollen wir das festhalten. Und in Liebe. Ich weiß jetzt nicht ganz, kann es nicht ganz genau was sagen, wie das gemeint ist. Dass wir das Wort Gottes im Glauben aufnehmen müssen, ist klar. Ist uns alles verständlich. Aber in Liebe? Ja doch. Lieben wir sein Wort? Aber nicht nur auch Liebe, in Liebe dieses Wort vielleicht dann auch später anwenden einmal. Nicht, wie will ich sagen, rechthaberisch, nicht? In Liebe. Aber vielleicht kommt das erst im dritten Abend kommen wir dann näher darauf zu sprechen. Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nun, das ist von der Thematik her dasselbe. Aber hier heißt es, dass dieses Gut anvertraut ist. Paulus hatte dieses ganz bewusst dem Timotheus anvertraut. Liebe Eltern, vertrauen wir? Ist uns das bewusst, dass wenn wir daheim die Andacht machen mit unserer Familie, dass wir unseren Kindern damit etwas anvertrauen? Jeder Dienst in der Versammlung am Worte, da wird eigentlich etwas anvertraut. Man wird nicht einfach nur was gesagt, eine Predigt gehalten. Nein, es wird anvertraut, in die Hände gelegt. Ich denke dabei immer so an das Bild im Alten Testament, wie die Leviten die Gegenstände der Stiftshütte 40 Jahre durch die Wüste tragen mussten. Da gab es verschiedene Stämme, die Kehatiter, die Merariter, Gersoniter, einen hatten mit den allerheiligsten Dingen zu tun, die anderen mehr mit äußeren Dingen, aber jeder hatte seine Aufgabe. Wir wissen, dass diese Stiftshütte gemacht war, genau nach den Anordnungen Gottes. Jedes Brett in seiner Größe, in seiner auch die Anzahl der Bretter, so viel und dann eine Ecke doppelt und dann hatte Gott ganz genau gesagt, die Länge der Umhänge, die Flöcke, wie viel das waren. Einfach nur ein Holzflock, nicht? Wo dann die Leine abgespannt war. Alles, jede Zahl stimmte. 40 Jahre. Ob am Ende noch alles da war. Jeder Flock, jede Decke, jedes einzelne Teil.
Oder hatte jemand noch so einen Flock?
Weiß nicht. Mensch, verloren, liegen geblieben. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich denke, nach diesen 40 Jahren war noch alles da. Dass außer Josua und Kaleb alle über 20-Jährigen in der Wüste gestorben sind. Das nicht von Anfang bis Ende getragen haben, sondern die sind in der Wüste gestorben. Und außerdem war der Levitendienst ja auch beschränkt im Alter nach oben hin. Und dann kam der Tag, Da musste der Levit das, was er getragen hatte, sagen, morgen ist mein letzter Tag, wo ich hier trage. Und dann musst du weiter tragen. Hatte er noch alles zu übergeben? Oder war schon die Hälfte verloren? Gab er noch alles, was er bekommen hatte, dem Nächsten in die Hand? Vertraute ihm das an und sagte, mein Dienst zu tragen ist zu Ende. Sein Tragen war beendet. Er hatte den guten Kampf gekämpft. Er hatte den Lauf vollendet. Und jetzt legte er die Hände, die Dinge, die er, ihm waren sie nicht von einem Menschen anvertraut worden. Das ist der Unterschied. Paulus waren diese Dinge von Gott anvertraut worden. Durch Offenbarung. Er war der erste Träger gewesen. Direkt von Gott die Dinge in die Hände gelegt bekommen. Timotheus bekam jetzt von dem Apostel Paulus die Dinge in die Hände gelegt. Was für ein, ich denke, der Timotheus hat das tief empfunden, diese Verantwortung. Er wusste, von wem er gelernt hatte. Er wusste von der Treue dieses Mannes Paulus. Und das wollte er auch sein, treu. Und in Bezug auf dieses anvertraute Gut, da möchte ich gleich, wenn da ich will näher darauf am letzten Abend eingehen, noch zu Kapitel 2 kommen, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Liebe Geschwister, in diesem einen Vers sind, ich möchte einmal sagen, 4 Generationen. Erste Generation Paulus. Zweite, Timotheus. Dritte, die treuen Leute, denen er es anvertrauen sollte, die dann wiederum tüchtig sein sollten, andere zu lehren. Da sind wir schon bei dem vierten Glied in der Kette. Paulus, Timotheus, die treuen Leute, die es anderen anvertrauen. Das sind keine Jahrhunderte, nicht? Das kann passieren innerhalb einer Generation. Wenn ich vorhin von 4 Generationen sprach. Paulus lebte noch. Timotheus tat das schon. Und wird hier, sollte das weiter tun, das anderen Leuten anvertrauen. Die dann wiederum andere lehren. Ach Geschwister, wie wichtig ist es dann, das unverfälscht weiterzugeben. Die Kinder kennen sicher so ein Spiel, macht man manchmal so letzten Schultag, ich bin ja Lehrer, von daher weiß ich das, so Kinder dann im letzten Schultag wollen sie nichts mehr lernen, dann wollen sie spielen, so vor den großen Ferien, nicht? Und dann gibt es da so ein Spiel, da führt ein Schüler etwas vor. Pantomime, nicht? Still alles, irgendeine, zum Beispiel Benzin einfüllen beim Auto, ja, Tankstelle, hinfahren und dann aussteigen, Tankdeckel öffnen und Benzin rein. Nicht? Das führt er da so vor. Und dann wird von draußen der nächste Schüler geholt, der soll das beobachten. Beobachtet das? Und dann muss der das dem nächsten, der wieder reingeholt wird, wieder vormachen. Und das geht auch über 4, 5 Schüler. Und dann ist wirklich, der Letzte muss dann raten, was das für eine Tätigkeit gewesen ist, die der Vorgänger da vorgeführt hat. Und dann ist das manchmal so entstellt, dass der das also wirklich nicht mehr rauskriegen kann. Woran lacht das? Man hat nicht genau genug geguckt. Die haben das nicht alles erfassen können. Und es wurde von Mal zu Mal unähnlicher dem ersten. Und nach 4 Personen war schon nicht mehr zu erkennen, was der erste gemacht hat. Ich möchte ein anderes Beispiel sagen, wo das sehr, sehr ernst ist, Geschwister. Wir sagen irgendetwas in Dingen der Versammlung irgendjemandem. Und er sagt es dem Nächsten und dem Nächsten und dem Nächsten. Dann gucke mal, was hinten rauskommt. Das kann so völlig verschieden sein von dem, was am Anfang gesagt worden ist. Und dann heißt es zum Schluss, der Bruder hat gesagt. Hat er nie gesagt. Sondern das ging über 5 Stationen und zum Schluss kam irgendwas raus. Und darum bitte ich, wenn also jemand zu dir sagt, der Bruder hat gesagt, am besten ist so und so, wir machen dann so. Und wenn schon, dann wenn es etwas Negatives ist, dann habe ich die Angewohnheit, zu diesem Bruder zu gehen. Denn ich habe meine Brüder lieb. Und wenn das etwas Ungereimtes ist, dann möchte ich das nicht auf meinem Bruder legen lassen. Dann sage ich, du Bruder, ich habe das von dir gehört. Meistens ist es dann nicht an dem so. Dann kann man das auch ein bisschen nachverfolgen. Ich will, das war jetzt so ein Nebengedanke, ja. Ich wollte also nur warnen davor, einfach Dinge weiterzusagen. Sie kommen meistens ganz entstellt hinten raus. Aber hier bei dem Worte Gottes, Geschwister, das sollten wir für uns selbst bewahren. Immer wieder lesen. Und kennen. Und so weitergeben, wenn es der Herr uns denn gibt, dass wir es tun sollen. Ich komme jetzt zu Kapitel 2, muss auch langsam zum Schluss kommen. Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Nun, das Gedächtnis ist ja natürlich schon etwas, was mit unserem Hirn zusammenhängt. Ne? Das Gedächtnis ist nicht das Herz. Gedächtnis. Und das lässt ja auch nach mit der Zeit. Nicht? Mein Vater ist seit einigen Jahren an Parkinson erkrankt. Und da merke ich, wie das Gedächtnis ganz schnell nach. Ganz schwach werden. Aber das ist ja nicht nur bei dieser Krankheit, bei älteren Personen einfach. Das Gedächtnis lässt nach. Ich merke das jetzt schon. Als ich anfangs Lehrer war, da konnte ich in einer Woche 200 Schülernamen neue auswendig. Heute geht das nicht mehr ganz so schnell. Brauche ich meistens ein bisschen länger und die Schüler sind dann schon enttäuscht, wenn ich nach 3 Wochen immer noch nicht alle kenne, die ich neu bekommen habe. Weil man sie nur 2 Stunden in der Woche hat. Aber ich denke, darum sagt der Apostel Paulus hier auch so was ganz Einfaches, was er im Gedächtnis halten soll. Was ganz Einfaches. Nämlich Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Geschwister, wenn wir ein bisschen über unseren kleinen Horizont hinausgucken, ich meine jetzt nicht nur die dahin gucken, an die Christen hin, die sich mit uns oder sehr ähnlich wie wir versammeln, sondern in die gesamte Christenheit. Dann wissen wir zum Beispiel, dass allein die erste Wahrheit, auferweckt aus den Toten, in der modernen Theologie geleuchtet wird. Dass der Herr Jesus nur in der Vorstellungswelt der Jünger auferstand, im Kerygma einfach mal. Lehrt Bultmann, nicht? War so einer der bekanntesten Namen da, aber seine Nachfolger haben es alle auch gelehrt. Die Auferstehung, die leibliche Auferstehung, wird von vielen Theologen heute geleugnet. Das liegt nicht an ihrem schlechten Gedächtnis, nicht? Das liegt nicht an ihrem Verstand, die wollen das nicht mehr glauben. Und da sehen wir, dass selbst so eine einfache Wahrheit ganz wichtig ist für uns festzuhalten. Er ist auferweckt aus den Toten. Aus dem Samen Davids. Jetzt könnte man sagen, ja, warum muss ich das Zweite? Das klingt so jüdisch. Ist das denn für uns wichtig, aus dem Samen Davids? Ich glaube übrigens, Geschwister, dass diese beiden Sätze von dem Herrn Jesus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, den gesamten lehrmäßigen Teil des Römerbriefes umfassen. Und zwar auferweckt aus den Toten, die ersten 8 Kapitel. Aus dem Samen Davids, Kapitel 9 bis 11, wenn es um das Volk Israel geht. Der Herr Jesus ist eben aus dem Samen Davids. Und Gott wird die Hütte Davids wieder aufbauen. Die gewissen Gnaden Davids, die werden wieder kommen für das irdische Volk. Das ist Römer 9 bis 11. und auferweckt aus den Toten, das ist der große Gegenstand der ersten acht Kapitel, nämlich die Wirkungen, die daraus hervorgekommen sind. Dass er um unserer Sünde willen gestorben, um unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und wir wandeln in Neuheit des Lebens, weil wir sein Leben haben. Und dass er aus den Toten auferweckt ist, das ist hier so ein Satz, nicht? Aber damit stehen ganz große Wahrheiten in Verbindung. Der Herr Jesus ist auferweckt aus den Toten. Wenn wir nur allein an 1. Korinther 15 denken, wo ja in Korinth welche waren, die die Auferstehung anzweifelten, nicht die Auferstehung des Herrn Jesu. Das haben die nicht angezweifelt, die unsere modernen Theologen. Sondern die Auferstehung der Gläubigen haben sie angezweifelt. Und vor allem die leibliche Auferstehung. Sie waren wahrscheinlich von griechischer Philosophie beeinflusst. Und dann kommt dieser 1. Korinther 15, wo Paulus zeigt, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, ja, dann sind wir noch in unseren Sünden. Dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Denn wir verlieren hier unser Leben. Oder nicht? Hat es Herr Jesus nicht gesagt? Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen? Hat er gesagt, nicht? Ich glaube, wir verwirklichen das bloß so schwer. Ist so eine Wahrheit, die uns nicht so schmeckt. Wir wollen doch, vor allem wenn man jünger ist, sein Leben selbst gestalten. Mach das. Aber dann kannst du nicht dem Herrn Jesus dienen. Wer sein Leben leben will, kann nicht dem Herrn Jesus dienen. Nein, wenn man sein Leben verliert, wenn man sagt, Herr Jesus, nicht ich will leben, du sollst leben in mir, dann gibt man sich auf. Ja, und wenn dann mal da, dann sagt Paulus, ja, und wenn ich das getan habe, die Folgen davon spüre ich an meinem Leib, ich bin jetzt in Ketten, alles. Und der Jesus ist wirklich nicht auferstanden. War alles umsonst. Nein, die Auferweckung des Herrn Jesus ist eine große Wahrheit, der wollen wir festhalten. Ich möchte mit Bruder Darby sagen, diese beiden Seiten, der Herr Jesus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, zeigen uns in der Auferweckung die Macht Gottes. In dem Satz aus dem Samen Davids, Treue Gottes. Die Macht Gottes ist für uns und die Treue Gottes ist für uns. Wunderbar. Kommen wir zu dem letzten, wo es heißt, du aber bleibe, Kapitel 3, Vers 14, in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Wir haben ja in diesem Brief dreimal du aber. Wie so ein Zeigefinger, nicht? Du aber. So schön. Dieser Brief, wo wir wissen, dass die Christenheit schon wie ein großes Haus gesehen wird, wo Gefäße zur Ehre und zur Unehre sind, wo alles im Niedergang ist, da sagt Paulus, du aber. Du kannst ihn nicht rausreden, es geht so alles bergab, ich kann es auch nicht mehr verhindern. Dann sagt Paulus, du aber. Es ist mal interessant, immer, müsst ihr daheim mal tun, die Verse vorher zu lesen, die vor dem du aber stehen. Das ist immer ein ganz schwarzes Bild, was da vorher kommt. Ein ganz schwarzer Hintergrund. Zum Beispiel bei dem ersten du aber, in Vers Kapitel, nicht, dass ich jetzt falsch sage, 3 Vers 10, nicht? Da haben wir vorher diesen Abschnitt, dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Und dann werden diese Menschen beschrieben, die Menschen in der Christenheit, wie sie sind heute. Ein ganz schwarzer Hintergrund. Und dann kommt der Finger auf Timotheus und sagt, du aber. Du solltest ganz anders sein, wie alles das, was ich geschildert habe. Und hier auch, der 13. Vers vorher heißt, böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Hier haben wir wieder die beiden Seiten, wie es damals noch war, der Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Gottes, die schon in schriftlicher Form vorlag. Von Kind auf kannte er die Heiligen Schriften. Das war damals vor allem noch das Neue, das Alte Testament. Und dahin zugekommen war das, was er von Paulus gelernt hatte, durch mündlichen Dienst. Wie gesagt, heute bei uns ist das anders. Das, worin wir bleiben sollen, liegt nur noch in schriftlicher Form vor. Es ist das Alte und das Neue Testament. Gedacht ist hier aber wohl vor allem an die Lehren des Neuen Testamentes. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Geschwister, seid ihr alle, ich will jetzt mal eine ganz konkrete Frage stellen, wenn ihr euch versammelt auf der Grundlage der Einheit des Leibes, seid ihr davon alle ganz überzeugt von dem Weg, den ihr geht? Wirklich ganz überzeugt? Oder wackelt es dann manchmal? Wenn man so ein bisschen unsicher ist, unter den Jüngeren vielleicht, manchmal geht das auch unter Älteren, plötzlich, ich weiß gar nicht, bin ich meine Eltern, Großeltern, oder vielleicht vom Kind auf, bin ich da mitgegangen? Kannst du auch sagen, wie Paulus es von Timotheus sagen konnte, wovon ich völlig überzeugt bin? Sonst ist dein Gang nicht sicher. Ich kenne manche, die sind nicht völlig überzeugt. Und die können dann auch nicht ganz glücklich sein. Wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann kommt immer wieder hoch ihre Unsicherheit. Und dann werden sie unglücklich. Denn das ist ja klar, wenn man unsicher ist, das ist nicht schön. Und wenn dann auch Schwierigkeiten kommen, wenn dann vielleicht noch Fehler vorkommen, die Brüder machen, dann ist man total verwirrt. Kann sich gar nicht mehr freuen. Nein, es ist wichtig, überzeugt zu sein von dem, was man tut. Von dem Weg, den man geht, da muss man ganz von überzeugt sein. Und ich kann nur jeden bitten, der das nicht ist, erstens ehrlich zu sich selbst zu sein, sich nichts vorzumachen. Nicht zu sagen, oh ja, geht schon, ich kapiere das schon so. Nein, da muss man völlig von überzeugt sein. Sonst wird man durch kleinste Schwierigkeiten verunsichert und verliert den Frieden. Geschwister, wir wissen, dass wir im Moment, ich sage nichts Unbekanntes, durch schwere Übungen gehen. Dass wir von vielen Geschwistern, mit denen wir bisher den Weg gegangen sind, plötzlich nicht mehr mit ihnen gehen. Ja, wenn ich dann von dem Weg nicht völlig überzeugt bin, dann könnte ich verzweifeln. Da ist schon genug Schmerz. Jede Trennung ist ein Schmerz. Und manche durchwachte Nacht. Aber wenn ich dann nicht einmal überzeugt wäre von dem Weg, den ich gehen will. Nein, wir müssen überzeugt sein von den Dingen. Aber er war hier völlig überzeugt. Und warum war Timotheus völlig überzeugt? Er wusste, von wem er gelernt hatte. Das meint natürlich Paulus. Nochmal, wir können uns nicht stützen auf einen Bruder heute. Auf eine Autorität heute. Wir müssen uns auf das Wort stützen. Aber Timotheus konnte es doch sagen, ich bin überzeugt, weil ich weiß, von wem ich gelernt habe. Von dem Apostel Paulus. Weil ich die Konsequenz in seinem Leben sehe. Weil ich sehe, wie er alles das, was er lehrt, auch tut. Bei dem war eine ganz große Konsequenz da bei dem Apostel. Möchte das auch bei uns so sein? So möchte ich ermuntern heute Abend, einmal das Wort Gottes für sich zu studieren, zu lesen, unter Gebet. Das ist nicht nur was für die Brüder, die am Wort dienen. Die müssen das natürlich tun, keine Frage. Aber das sollte jedes Kind Gottes tun. Und jung anfangen. Kann man gar nicht jung genug anfangen. Und nicht nur 5 Minuten. Nimm dir Zeit dafür. Ich will jetzt keine Zeitspanne nennen. Aber mit 5 Minuten ist es sicher nicht getan. Sicher kann man einen Tag kommen, wo das nur 5 Minuten ist, weil alles so viel andere Geschäftigkeit da ist. Aber das sollte sicher nicht das Normale sein. Und dass wir dann mit der Zeit einen Überblick gewinnen über das Wort Gottes, die Dinge in Beziehung zueinander sehen. Und noch eins, das hatte ich noch nicht gesagt. Aber das ist ja bekannt. Das Wort Gottes spricht über vor allem eine Person, das ist der Herr Jesus. Das ist der Zentralpunkt des Wortes Gottes. Und ich wünschte, wir würden das Wort Gottes lesen und er würde uns größer werden, seine wunderbare Person. Bedenken wir, dass wir solche dann einmal sein können, die anderen anvertrauen. Und bleiben wir in dem, was wir gelernt haben. Es sei denn, noch einmal, es kann ja nun durchaus mal sein, auch in unserer Mitte, dass ich etwas falsch gelernt habe. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich denke doch, ich habe, muss ich trotzdem sagen, ein großes Vertrauen zu den Brüdern, von denen ich persönlich auch gelernt habe. Und ich will ein Beispiel sagen, das hat Bruder Max Billeter mal gesagt, als er das erste Mal so die Synopsis durchgelesen hat. Das ist diese kurze, prägnante Auslegung der ganzen Schrift von Bruder Dami, die er in deutscher Sprache auch vorliegt, nicht so glücklich übersetzt immer, manchmal sogar wirklich mit einem Fehler drin in der Übersetzung. Ist auch nicht so ganz einfach zu lesen, aber es ist sehr wertvoll. Und ich kann nur empfehlen, neben dem Worte Gottes ist mir das die tiefste Auslegung, wenn auch in sehr knapper Form, die ich bisher kenne. Und dann hat Bruder Max Bitte gesagt, am Anfang, als ich das gelesen habe, habe ich immer, wenn ich was nicht verstanden habe, einen Bleistift genommen und das an den Rand geschrieben. Nach dem ersten Durchlesen war fast auf jeder Seite was mit Bleistift an den Rand geschrieben. Fragezeichen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und dann sagt er, aber das ist nicht so geblieben. Als ich dann das Wort Gottes besser kannte, dann habe ich die Synopsis wieder gelesen. Dann habe ich wieder einen Bleistift gehabt in der einen Hand, aber in der anderen Hand habe ich einen Radiergummi gehabt. Dann kann man an manche Stellen neue Fragen zeichnen, aber viele erste Fragezeichen habe ich ausradiert. Bin klar geworden. Und er sagte, heute stehen kaum noch Fragezeichen drin. So möchte ich auch sagen, ich habe Vertrauen zu den Brüdern, von denen wir gelernt haben. Nicht, noch einmal, es ist nicht der Apostel Paulus, auch sie hätten irren können. Aber bevor ich etwas da über Bord werfe, muss viel geschehen. Ich kann nur sagen, dass diese Männer uns an Gottesfurcht weit überlegen. Die haben die Wahrheiten wirklich auf den Knien erforscht. Und wir sind doch, ich zumindest, gehöre einer oberflächlichen Generation an. Möge der Herr uns mehr Tiefgang geben. Und dann lasst uns bewahren.